Und ich sage zu meiner Frau seit Jahren, wenn wir Rentner sind, dann machen wir das mit der Klassik. Angst, nein, wovor sollte ich Angst haben? Vielleicht vor den Menschen, die da sind. Also, ich glaube, ich habe so ein bisschen Angst vor denen, die Klassik hören und warum sie das hören.
Ob man Klassik überhaupt noch hören sollte und warum, die Frage haben wir uns auch für die erste Folge von Des Pudels Kern gestellt. Des Pudels Kern ist ein neuer Podcast von Elisa Erkelenz und David Maria Gramse. Wir unterhalten uns mit Klassik und gucken, was die Musik zu sagen hat zur Schönheit der Welt und den Krisen unserer Zeit.
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir uns mit der Sopranistin Anna Lucia Richter im leeren Saal der Kölner Philharmonie getroffen. Und wir haben auch gesprochen mit dem Zeitforscher und nettesten Soziologen der Welt, Hartmut Rosa.
Wir haben Felix Kubin in seiner Space-Sonde besucht im Weltall und ihn gefragt, warum ihn Beethoven auf der Erde eigentlich so aggressiv macht. Außerdem sind wir in den Untergrund gegangen zum Chef des legendären Golden Pudel Clubs, Ralf Köster. Der war früher mal Friseur und hat der Klassik einen Fassonschnitt mit Rollkragenpullover empfohlen.
Ja, von Ralf haben wir unter anderem gelernt, dass die Klassik und die Clubkultur eigentlich ganz ähnliche Probleme haben. Zum Beispiel verkürzte Aufmerksamkeitsspannen. Der Podcast dauert jetzt noch etwa eine Stunde und allen, denen das zu lang sein sollte, möchten wir eine Kassette ans Herz legen, die man auf despudelskern.de bestellen kann. Und dafür machen wir jetzt erstmal Werbung.
Now, for the very first time, a collection of 30 of the world's outstanding classical pieces for the busy man on the go. Hear Beethoven and Wagner, Stravinsky, Haydn, Elgar, von Suppé, and many, many more designed for you to enjoy the lasting beauty of the world's greatest music and collected for you on a special 1 minute and 40 second tape. Imagine being able to hear the themes of the world's greatest composers and all pocket size. Now you will have time to mow the lawn or shovel the snow and still be able to listen to von Suppé and Rossini, Mozart, Prokofiev without wasting all that time and without spending hundreds of dollars for those long, boring LPs.
Ja, wir sind jetzt hier im Golden Pudel Club mit Ralf Köster, der den Laden seit einigen Jahrzehnten mitbetreibt und auch als Plattengott gilt. Wir haben hier Blick auf die Elbphilharmonie. Der Pudel Club heißt ja selbst auch Elbphilharmonie der Herzen. Und Ralf hat uns vorhin im Vorgespräch erzählt, dass er Klassik als großes Projekt für die Rente geplant hat. Ralf, ja, worauf freust du dich denn da?
Da liegt ja eine riesen Bibliothek an Musik, die mich begeistern wird und die ich noch nicht kenne. Das heißt, ich habe dann, nehmen wir mal an, ich habe noch so 15, 20 Jahre während der Rente was, dann habe ich was zu tun und dann habe ich auch die Zeit. Und diese Zeit brauche ich auch. Es macht keinen Sinn für mich, mir jetzt irgendwie das so nebenbei zu machen und dann irgendwie mir den neuen Clubmix aus Manchester anzuhören. Also das passt nicht. Aber das ist eine Perspektive für mich, womit ich mich unbedingt beschäftigen möchte. Auch weil ich ja nicht aus so einem Bildungsbürgertum komme. Bei mir zu Hause gab es das nicht. Mit ernster Musik bin ich erst in den 80er Jahren in Verbindung gekommen, als sie beim Arbeitsamt mich gefragt haben, ob ich E- oder U-Musik mache. Und da dachte ich, hä? Diese Unterscheidung gab es für mich gar nicht. Okay, jetzt weiß ich, was das ist. Ich finde sie Quatsch, weil es ist, gibt es für mich nicht. Also es ist alles Musik, nun ernste oder Unterhaltungsmusik. Und warum ist ernste Musik nicht unterhaltend? Aber anderes Thema.
Und wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst jetzt dreimal die Woche in die Elfi für dein Rentenprojekt, hast du auch ein bisschen Angst oder was reizt dich?
Ich freue mich darauf, neue Musik zu hören, die ich noch nicht kenne. Das ist eigentlich, das ist das, was mich da interessiert, überrascht zu werden. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Angst vor denen, die Klassik hören und warum sie das hören. Ich würde mir wünschen, dass das aufregender ist, das Publikum, dass da mehr junge Leute hingehen.
Was glaubst du, sind da so die Faktoren? Weil im Grunde ist ja der Pudel auch schon so ein Urgestein und es gibt ja vielleicht auch so eine Gefahr, dass es zu einer Art Museum für Clubkultur wird irgendwie in 15 Jahren. Was denkst du oder was können wir da auch von euch vielleicht lernen? was so Faktoren sind, die so eine Tradition irgendwie lebendig halten oder dass irgendwie auch andere Leute
dahin. Das Problem ist ja, dass so ein Konzertbesuch unter so gewissen Rahmenbedingungen stattfindet. Du musst das richtige Klamotte anhaben, das richtige Ambiente und das schreckt halt ab. Also ich wüsste schon mal gar nicht, was ich anziehen sollte, wenn ich in die Staatsoper oder in die Elbphilharmonie gehe. Und das ist ja, naja, wobei mir das fuck egal ist. Aber die jungen Leute, die kriegen gar nicht erst auf die Idee, dahin zu gehen, weil es halt falsch präsentiert wird. Es ist viel zu lang. Wie lange gehen so Konzerte? 4,5 Stunden? Opa, schon heim. Ja, es ist, da mit den Pausen, meine Frau sagt, ich muss alle 10 Minuten auf Toilette und so. Das ist die Frage, wie kann man das neu präsentieren? Das finde ich sehr spannend. Und das ist auch die Frage, die wir beim Pudelclub haben, um auf deine Frage wieder zurückzukommen. Wir stehen natürlich in der Gefahr, so ein lustiger Kultschuppen zu werden.
Hast du denn irgendwie das Gefühl, dem sollte man irgendwie als Club oder auch als Institution was entgegensetzen, also irgendwie so einen Schutzraum bieten, in dem irgendwie die Zeit anders funktioniert? Oder inwiefern muss man da irgendwie auch mitgehen? Wie findet man da so die Balance?
Ja, finde ich schwierig. Das ist genau die Frage, die ich mir gerade stelle. Also wir haben ja schon ein paar Jahrgänge verloren, die einfach nicht mehr in Clubs kommen. Und ich weiß auch nicht, wo ich die finde. Und ich habe es auch versucht. Ich gebe ihnen so Trap. Ich gebe denen ein Angebot. Okay, ihr macht jetzt hier Trap, jeden Mittwoch. Erstmal brechen voll, zweite Mal nur noch halb voll, dritte Mal kam keiner und die haben keinen Bock mehr. Das ist also, diese Beständigkeit fehlt. Die sind auch nicht bereit, das dann jahrelang auszuprobieren. Also ich kann ja einfach nur die Bühne zur Verfügung stellen und hoffen, dass sie die annehmen.
An den Abenden nimmst du da auch eine Veränderung wahr? Also wie die ablaufen oder gibt es eine veränderte Altersstruktur?
Ja, die Veränderung ist, dass die Älteren ihr Leben lang hingehen und dass die Jüngeren nicht mehr so. Früher, wenn du bist nach Hamburg gekommen und warst als HFBK-Student, da hast du die ersten 3 Jahre im Pool versoffen. Es gab keine Anwesenheitspflicht und da konntest du dich ausprobieren. Das war auch wichtig für deine Ausbildung. Heute hast du eine Anwesenheitspflicht und musst regelmäßig eine Scheine machen. Du hast gar nicht mehr die Zeit, da ein paar Jahre abzuhängen. Das geht dir alles viel schneller. Es wird Erfolg von dir sofort erwartet. Und das ist natürlich ein Problem, weil dieses, es ist auch wichtig, auch mal Zeit einfach zu verschwenden, auch ein paar Jahre nur mal Blödsinn zu erzählen und auch einfach mal seine Grenzen auszuprobieren. Das geht natürlich nicht mehr. Ich warne ja seit Jahren vor einer sterbenden Clubkultur und die Pandemie hat das ja einfach nochmal beschleunigt. Also zum Beispiel ist es ja nicht möglich, so wie wir als 18-, 90-Jähriger auf den Kiez gegangen sind. Wir haben eine Topless-Bar, die nach der AIDS-Welle irgendwie pleite war, haben wir dem Zuhälter 300 Mark in die Hand gedrückt und dann haben wir eine Anlage reingestellt und dann war das unser Club. Das ist ja heute gar nicht mehr möglich. Du müsstest ja außerhalb der Stadt gehen und irgendwie kannst temporär in den Stadtgrenzen vielleicht noch irgendwas finden. Aber dieses freie Feld, wo du dich ausprobieren kannst, das ist ja leider vorbei. Und keiner gibt mir die Zeit. Es muss sofort erfolgreich sein. Du musst eigentlich Eventmanager erstmal werden. Ne? Und da musst du Parkplätze kaufen und GEMA zahlen. Wir haben ja jahrelang keine GEMA gezahlt. Also jetzt nichts gegen das Künstlergeld kriegen und so. Aber das kam uns gar nicht in die Idee, so, dass man da ja irgendwie gewisse Regeln einhalten muss. Und genau das war ja so irgendwann dann Mitte der Ende 90er hat die Stadt Hamburg dann ja, die wachsende Stadt Hamburg entdeckt, dass wenn sie die jungen IT-Leute nach Hamburg ziehen will, dass du auch ein Kulturangebot machen musst. Und dann fingen sie an zu merken, dass diese Clubs ja wichtig sind. Und dann haben sie die gefördert und in dem Moment dachte ich so, um Gottes Willen. So oben geben sie dir Geld und unten treten sie gegen den Schienbein. Und genau so ist es ja geworden. Weil wenn sie dir Geld geben, dann wollen sie auch mitreden. Und dann wollen sie auch Einfluss haben. Dann musst du gewisse Regeln einhalten. Und so wird der Pool nie wieder werden. Also diese Anarchie, dieser Punk, dieses Machen, was du willst, das ist vorbei. Wir sind im Spot der Aufmerksamkeit. Wir leben teilweise von Staatsgeldern, jetzt nicht nur während der Corona-Zeit, sondern es werden Konzerte gefördert und so. Da ist eine Jury, die entscheidet, die mitentscheidet, wer hier spielt. Also du beantragst Gelder und sagst, ja, aber wer soll denn das spielen? Und da frage ich mich, warum? Warum sagt der nicht einfach, ja, ihr seid förderungswürdig, ihr nehmt die Knete und macht damit, was ihr wollt. Nein, die wollen mitreden. Und das verändert natürlich alles. Die wollen auch heute schon von mir wissen, welche Band nächstes Jahr bei uns im Sommer im Garten spielt. Ich habe keine Ahnung, was für Musik ich nächstes Jahr höre. Das geht gar nicht. Das ist nicht praktikabel. Ja? Woher soll ich das denn jetzt wissen, was ich nächstes Jahr gut finde und welche Band es dann gibt? Das weiß die Band ja selber noch nicht. Die gibt es ja noch gar nicht. Ja? Die muss sich erst mal entwickeln. Ja?
Ja, die Subkultur ist ja auch eine Gegenkultur eigentlich. Und also dieses Gegen wird ja dann schwieriger durch die Institutionalisierung und das Ganze von oben. Wie empfindest du das denn von unten? Gibt es denn von unten auch noch so ein Bedürfnis, Gegendruck zu erzeugen? Oder ist das.
Es gibt einen politischen Gegendruck, aber es gibt keine Subkultur. Jetzt in der Clubkultur kann ich nicht mehr erkennen. So, also nicht wirklich. Also jetzt mal von wenigen Ausnahmen. Also so ein sehr linker Club wie das About Blank in Berlin, oder es gibt auch die Rote Flora noch, aber es ist ja kein richtiger Club, das ist ein Kulturzentrum, also da gibt es noch Subkultur. Aber zum Beispiel Berlin war ja die Subkultur-Party-Hauptstadt, das sind alles Geschäftsleute, ja, die leben von Leuten, die dahin fliegen, um auszugehen. Das hat mit Subkultur nichts mehr zu tun und im Poolclub eigentlich auch nicht, also man... Das wäre vermessen, das noch als Subkultur zu bezeichnen. Das ist ein funktionierender Betrieb, der seine Rechnung zahlen muss. Das ist leider so. Also da würde man sich was vormachen, wenn man sagen würde, es hat natürlich noch was mit Gegenkultur zu tun. Also das ist ja, und das können wir auch steuern mit der Musikauswahl. Also wir scheuen schon diesen Mainstream-Weg. Es wäre für mich das Einfachste der Welt zu sagen, okay, hier läuft diese Musik und dann wäre das jeden Samstag, jeden Freitagabend voll. Wir würden 15 Euro Eintritt nehmen und würden Vermögen verdienen. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Sondern es ist immer wieder dieser Versuch zu funktionieren, aber trotzdem haben wir noch sowas wie einen Lehrauftrag. Es wäre ganz einfach, das zu bedienen, was die Leute wollen. Ich weiß ja, was die Leute wollen. Aber darum geht es ja nicht. Die sollen ja kommen und sollen überrascht sein, und dazu dann tanzen oder irgendwie was mit nach Hause nehmen. Aber ich sehe das immer noch als Lehrauftrag, den Leuten auch noch was Neues zu geben. Weil sonst wäre das einfach eine Bumsdisco. Dann ist vorbei, dann bin ich raus.
Angenommen, da kommt jetzt so ein junger Pudelgänger zu dir und sagt, hey Ralf, hast du mal einen Lebensrat für mich? Was würdest du sagen?
Interessiere dich nicht nur für die Musik, interessiere dich auch für die Person, die sie gemacht hat und warum sie das so gemacht hat. Naja, das ist ja früher, wenn du dir früher ein Album gekauft hast, das hatte ein Cover und hinten drauf war Credits bei. Damit hast du dich wochenlang beschäftigt. Warum ist das Albumcover so, wie es ist? Warum ist dieser depressive Typ drauf und da hinten geht der Mond unter? Und diese ganzen Dinge, die da hinten draufstehen, warum ist das so? Und dann hast du dich damit beschäftigt. Und heute ist es so, wenn ein junger Mensch kommt und sagt, oh, die Dubstep-Ding, das finde ich toll, dann zieht er sich innerhalb von 10 Minuten ein Zip-File runter mit allen Dubstep-Tracks, die es jemals gegeben hat. Hört er 10-mal durch und legt es auf die Festplatte. Beschäftigt sich aber nicht mit den Menschen, die das gemacht haben und stellt sich gar nicht die Frage, wer ist das und warum ist das so? Das wird einfach nur wegkonsumiert. Das würde ich mir wünschen, dass sich die Menschen wieder ernsthafter mit Musik beschäftigen. Und das fehlt mir im Moment. Und das, okay, das ist deine Lebensweisheit. Hör bewusst und mach dir Gedanken darum, warum das so ist. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde. Und ich glaube auch, dass sich das, die jungen Menschen, die es jetzt wie Popcorn so wegkonsumieren, dass dieser Wunsch bei denen auch irgendwann auftaucht. Dass sie das wieder mehr mit Sinn füllen, warum das so ist und nicht einfach nur noch so wie ein Werbespot konsumiert wird.
Wir gehen jetzt in die Kölner Philharmonie, um mit der Sängerin Anna Lucia Richter zu sprechen. Anna ist 1990 geboren, lebt in Mönchengladbach, wo auch ihre riesige Musikerfamilie wohnt. Und sie steht mit den größten Orchestern auf der Bühne und geht dann zwischendurch auch mal ein paar Tage ohne Strom in die Natur, wie sie uns gerade erzählt hat. Anna, wenn wir jetzt hier zusammen auf diese riesige leere Bühne der Philharmonie gucken, warum machst du das, was du machst?
ich versuche immer eigentlich relativ leer auf die Bühne zu gehen und dann der Musik in mir selbst den Raum zu geben. Und ah, das klingt furchtbar hippie-mäßig, aber ich empfinde eine wahnsinnig große Liebe für jeden Einzelnen im Publikum. Ich habe das Gefühl, ich verstehe jede Person, die da sitzt im Publikum, wenn es gut läuft, und singe einfach dafür, dass es denen gut geht. Ich möchte jeden umarmen in dem Moment. Und es gibt natürlich immer so 1, 2, 3 Leute, die entdeckt man so, währenddessen man ins Publikum singt und die sieht. Und man hat irgendwie das Gefühl, da ist eine noch stärkere Verbindung, da lächelt jemand oder da manchmal auch, da ist jemand irgendwie offenbar, dem geht es gerade nicht gut und den kann ich vielleicht mit der Musik irgendwie ein Stück mitnehmen und trösten und heilen. Und aber es geht mir wirklich ganz oft so, dass es dann einfach ganz viele Momente gibt, wenn diese Verbindung sich aufbaut, dass ich irgendwie denke, alle, das sind alles Menschenseelen, das sind alles Leute, die mal Kinder waren, die hoffentlich jemanden in der Kindheit hatten, der mit ihnen im Bett gelegen hat und ihnen Geschichten vorgelesen hat. Und diese Nachfolge trete ich in dem Moment an. Jetzt liege ich eigentlich bei jedem Einzelnen von diesen ehemaligen Kindern im Kinderzimmer und lese denen eine Geschichte vor und hoffe, dass die so in Bann gezogen sind von der Geschichte, dass sie mit offenem Mund da neben mir sitzen oder liegen und total gespannt sind, wie es ausgeht. Und diese Liebe und diese Fürsorge ist eigentlich Kern dieser Verbindung mit dem Publikum.
Im Rahmen dieser Geschichten, die du dem Publikum dann erzählst, begibst du dich in unglaubliche emotionale Tiefen teilweise. Wie gehst du damit um?
Ja, das Verrückte ist ja, man muss ja nicht im Leben alles erlebt haben, was man in dem Moment darstellt. Also ich muss keine Mörderin sein, um in die Emotionen von Schuberts Zwerg zu gehen. Und muss keine Nonne gewesen sein, um die junge Nonne singen zu können. Oder also es ist immer irgendwie schon ein Teil der eigenen Seele und der eigenen Erfahrungen natürlich mit in diesem Moment. Und aus dem schöpfe ich. Also ich bin ganz, ganz sicher, dass man nur dann wirklich Musik berührend darbieten kann, wenn man selber auch lebt. Und das ist immer wieder als Musiker auch eine Herausforderung natürlich, weil dieser Beruf mit sehr, sehr viel Disziplin im Leben zu tun hat, auch damit Prioritäten im Leben zu setzen und Opfer zu bringen. Und da aber eben dieses Spektrum nicht zu verlieren, dass man auch lebt, sonst hat man wenig zu sagen. Ich glaube, dass dieses alte Klischee vom leidenden Künstler übertrieben ist. Es muss nicht jeder ganz furchtbare Qualen leiden, um ein guter Künstler zu sein. Aber ich glaube schon, und das ist letztlich bei jedem erwachsenen Menschen so, jeder von uns hat irgendeine Wunde, die mal schon vernarbt ist, aber oft auch immer wieder aufbricht. Und da nicht davor zu stoppen, dass offen zu legen, für sich selbst immer wieder. Ich glaube, das ist für einen als Menschen sehr, sehr wichtig, sich mit eigenen Wunden, mit eigenen Schmerzen im Leben auch auseinanderzusetzen. Und dass man nicht davor zurückschreckt, die zu erfühlen. Ich glaube, das ist auch in der heutigen Zeit ein immer größeres Thema, auch natürlich durch Social Media. Jeder stellt sein Leben so perfekt dar und alles muss immer glänzen und oberflächlich grandios sein. Und dass man aber eben diesen Mut hat und dieses Risiko eingeht, doch in die Tiefe zu gehen und zuzugeben, niemand ist perfekt und jeder hat sein Päckchen zu tragen und dadurch können eigentlich ja erst Emotionen entstehen, sowohl eben Glück und wunderschöne Emotionen als auch ganz schwarze Emotionen, die sich gegenseitig brauchen wie Licht und Schatten.
Thank you.
also die Lust an der Traurigkeit ist, glaube ich, eigentlich etwas ganz Natürliches, was jeder von uns von Geburt an hat, aber was in der heutigen Zeit überhaupt nicht geschätzt wird. Also ich habe auch öfter dann schon mit Veranstaltern gesprochen, die dann irgendwie sagen, ja, ach, können Sie in dem Programm, wir hätten da gerne noch viel mehr fröhliche Dinge, muss das denn alles so traurig sein? Und aber wenn man sich dem mal öffnet, kann diese Traurigkeit etwas unglaublich Tröstliches haben. Auch bei den großen Komponisten, bei Bach, bei Schubert natürlich, bei Mozart, kann diese Trauer eigentlich immer nur Hand in Hand gehen mit einer unglaublichen Fröhlichkeit. Und das braucht Zeit. Diese Öffnung dafür braucht auch Zeit. Das muss eigentlich aus einer Stille heraus passieren. Das finde ich auch in Liederabenden immer ganz, ganz wichtig, dass man sich zwischendurch Zeit lässt, zwischen den Stücken oder auch zum Anfang, aus der Stille etwas heraus entstehen zu lassen. Und das haben wir natürlich heute in unserem Alltagsleben ganz, ganz selten. Wann haben wir mal wirkliche Stille? Wann passiert einfach mal wirklich gar nichts, dass die Gedanken wirklich zur Ruhe kommen können? Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Möglichkeit in der Musik, diesen Raum zu bieten und diesen Raum gemeinsam zu erschaffen. Eine Möglichkeit, die es einfach viel zu selten ansonsten gibt und die auch, glaube ich, sehr unterschätzt wird in ihrer heilsamen Wirkung für uns alle.
Anna, wenn du die Superkraft hättest, im Klassikbetrieb etwas zu ändern, also der Klassik das Fett abzusaugen, wo würdest du ansetzen?
Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, es ist immer so ein bisschen auch wie die Self-Fulfilling Prophecy, dass so viele Menschen in unserem Betrieb immer sagen, die Klassik stirbt aus, es gibt kein Publikum mehr, wir müssen etwas ändern, damit es überhaupt weiter existiert. Und dann passiert ganz oft nämlich das Gleiche, dass eigentlich nicht wirklich was geändert wird, sondern dass man sich anfängt anzubiedern. Es wird ganz oft, glaube ich, das Publikum auch für dumm verkauft, dass man immer sagt, wir müssen die Aussagen vereinfachen, wir dürfen bestimmtes Vokabular nicht mehr verwenden. Das wird im Radio gerade, glaube ich, heiß diskutiert, dass man bestimmte Ansagen so nicht mehr machen darf, weil man Sorge hat, dass die Leute das nicht mehr verstehen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das genau falsch rum ist. Ich glaube, dieses ewige Vereinfachen spüren die Leute in dem Sinne, dass sie denken, uns traut ja keiner mehr was zu, warum, wir sind doch gar nicht so doof. Und selbst wenn man nicht alles versteht, kann das ja vielleicht sogar dazu führen, dass man schlauer wird, weil man sich erkundigt oder dass man Dinge aus dem Kontext heraus trotzdem versteht. Wie soll man denn, da sind wir wieder beim Thema eigentlich wachsen, wie soll man denn sich weiterentwickeln, wenn man einfach die ganze Zeit mit den gleichen Plattitüden abgespeist wird? Wir sind eine unglaublich visuelle Gesellschaft geworden. Es geht alles übers Auge und das Hören wird immer mehr an zweite Stelle gesetzt und dadurch wird es eigentlich immer oberflächlicher. Und diese Oberflächlichkeit kann, glaube ich, nicht dazu führen, dass man letztlich mehr Leute für unseren Bereich begeistert, sondern eben sich auf die Stärken in unserer Branche zu besinnen. Und diese Stärken sind eben genau in der Tiefe und die sind eben genau in dem sich besinnen auf sich selbst. Und das kann eine unglaubliche Kraft freisetzen, die eigentlich alle brauchen. Und das mehr zu unterstützen und das auch anders an die Öffentlichkeit zu bringen, zu sagen, hey Leute, hier habt ihr die Möglichkeit, wirklich euch selber nochmal zu finden innerhalb von 2 Stunden, wofür ihr sonst irgendwie einen Jahresurlaub gebt und an die verrücktesten Orte fliegt oder unglaubliche Kopfstände veranstaltet, das zu schaffen. Das geht eigentlich in so einem Konzert auch. Womit ich auch wieder nicht Aussagen meine, wie Klassik ist Wellness oder solche Geschichten, das ist dann auch wieder oberflächlich. Aber das ist zumindest eher der Weg in die Richtung, die ich meine, als dieses, wir dürfen nur noch Stücke aufführen, die maximal 5 bis 10 Minuten dauern und die Leute müssen immer applaudieren, damit sie sich selbst wieder spüren, weil sonst verlieren sie sich und diese Angst eben einfach mal loszulassen.
Wir kommen jetzt zu Hartmut Rosa. Hartmut Rosa ist Soziologe, wohnt im Schwarzwald, ist Hobbyorganist und hat wie Felix Gobin ein riesiges Teleskop, mit dem er allerdings nicht auf die Erde drauf schaut, sondern eher in die Zwischenräume zwischen den Menschen. Hartmut Rosa ist auch Zeitforscher und Philosoph. Und wenn er nicht über Resonanz schreibt, dann schreibt er über Beschleunigung, Entfremdung oder Unverfügbarkeit.
Herr Rosa, man kann das Konzept der Resonanz ja auf diverse Bereiche anwenden. Der Untertitel Ihres Buches ist ja auch Soziologie einer Weltbeziehung, also auch auf klassische Musik, über die wir ja hier sprechen. Was kann denn Klassik mit Blick auf Resonanz?
Nach meiner Beobachtung ist der entscheidende Punkt bei Musik überhaupt, dass sie eigentlich Weltbeziehungen ohne kognitiven Inhalt fühlbar macht. Das heißt, ich kann sowas wie Einsamkeit, Verlorenheit, aber auch Hoffnung, Sehnsucht, Erfüllung, Freude, vielleicht sogar Ekstase, fast in einer Art von Reinform erleben, ohne sozusagen, dass da eine bestimmte Geschichte ist. Und das Interessante ist, dass Musik fast schrankenlos zwischen diesen verschiedenen Zuständen oder Erfahrungsweisen modellieren und moderieren kann. Ich kann mich durch verschiedene Formen des In-der-Welt-Seins führen lassen. Und das gelingt uns nicht immer, aber manchmal stellt sich das ein und dann ist es ein sehr schönes Erlebnis.
Wie ist es denn mit den Konzerträumen? Was ist wichtig, damit Konzerthäuser keine Echokammern werden oder Nichtorte werden, wie Marc Augier sagen würde, sondern sagen wir mal Resonanzoasen?
Ich habe gerade ein interessantes Interview gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, in irgendeiner Tages- oder Wochenzeitung, mit einem Professor für Orgel oder für Kirchenmusik, glaube ich, der gesagt hat, naja, das Problem ist, aus Bayreuth, wenn ich mich richtig erinnere, die meisten Menschen sitzen in einer Art Ohrensessel und ich würde sagen, nicht nur die Menschen, wir tun das irgendwie alle. Das heißt, man erwartet halt, an Weihnachten gibt es das Bach-Oratorium, das Weihnachtsoratorium oder so. Das heißt, da werden dann einfach Erwartungen befriedigt und man findet es irgendwie ganz nett. Man hat das gehört, was man erwartet hat. Das ist genau nicht diese Form der existenziellen Berührung. Und er hat dann etwas gesagt, was mir natürlich biografisch ganz, ganz entgegenkommt. Er hat gesagt, dafür bewundert er die Musiker in Wacken, nämlich das Heavy-Metal-Konzert. Ja, er sagt irgendwie sinngemäß, die gehen dahin, wo es wehtut. Die wollen es wissen. Ja. Also ich glaube, Musik muss natürlich irgendwie auch radikal sein können und sozusagen, also Dissonanzen, auch mit Dissonanzen spielen, nicht nur Erwartungs, nicht nur Erwartungen befriedigen, aber es gibt halt auch die umgekehrte Seite. Also es gibt natürlich diese avantgardistische, zeitgenössische Musik, was weiß ich, Donaueschinger Musiktage und andere Dinge, wo ich sagen muss, die machen das natürlich, die enttäuschen meine Erwartungen radikal und das funktioniert dann aber irgendwie auch nicht, jedenfalls bei mir nicht, jedenfalls meistens nicht. Das heißt, es ist ein ganz komplexes, ich glaube, dass das gelingt, dass wir den Ohrensessel verlassen, dass wir in Resonanz treten. Das lässt sich ganz schlecht verallgemeinern. Ich meine, es ist ja grundsätzlich ein Merkmal von Resonanz, dass sie unverfügbar ist. Das heißt, ich kann es nicht einfach die Bedingungen herstellen und so, jetzt tritt jeder in Resonanz. Ja, ich muss nur die richtige Architektur und das richtige Ensemble haben, schon wird Resonanz sich einstellen.
Ich würde gerne nochmal konkreter auf das Zuhören kommen und auch das Potenzial des Zuhörens. Gibt es ja auch in der Theorie bei Spivak zum Beispiel den Gedanken des subversiven Zuhörens. Was ist so Ihr Blick darauf? Also ist das was wir unterschätzen in der Spätmoderne, was vielleicht auch ein besonderes Potenzial in Konzerten ist?
Die ganze Resonanztheorie, die ich versucht habe zu formulieren, sagt eigentlich, dass wir in einer Krise sind des Hörens. Übrigens finde ich schon, ich bin ein Fan des Begriffs des Aufhörens. Das ist ja eigentlich ein ganz tolles Wort, weil aufhören heißt ja erstmal nur anhalten, beenden, genau genommen. Aber wenn man das Wort sich genau anschaut, sagt das was anderes, nämlich hör mal auf. Und das heißt für mich eigentlich, lass dich mal berühren von etwas, was da ist, was nicht in deinem Plan ist, nicht auf deiner To-Do-Liste. Ich glaube, dass wir in aller Regel den Tag über, das habe ich ja oft beschrieben, das war ein großer Teil meiner Beschleunigungsstudien und so, wie im Hamsterrad laufen, im Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus sozusagen, wo ich halt ich muss jetzt schnell das machen, ich muss jenes machen, ich muss dem noch schreiben, ich muss das noch erledigen, das kennen alle Menschen eigentlich. Ja, so arbeiten wir normalerweise. Und da würde ich den und mir selber gerne zurufen, hör mal auf. Das heißt sozusagen, halt mal an, aber um zu hören, also nicht zu hören im Sinne von, ich brauche diese Info, ich muss zuhören, weil ich diese Info haben muss oder weil das wichtig ist für meine Arbeit, sondern ich lasse mich von etwas berühren. Und jetzt kommt sozusagen alles, was die Resonanztheorie sagen will. Ich lasse mich von etwas berühren, was ich noch nicht kenne, was etwas anderes sagt als das, was ich erwarte, was mit einer eigenen Stimme spricht. Und das Resonanzgeschehen heißt dann hören und darauf antworten, mit seiner Existenz eigentlich, mit seinem Innenleben auf diese Sache antworten und sich dabei verwandeln lassen. Und natürlich kann Musik genau diese Form haben. Da dringt etwas durch meine Ohren in mein Herz ein. Und die Idee ist aber, ich lasse mich durch so etwas sozusagen berühren. Ich antworte darauf und werde dabei ein anderer oder in mir wird es anders. Und ich glaube, wir haben eine Krise dieser Art des Hörens, des Aufhörens und des sich anrufen Lassens. Und diese Krise äußert sich sogar im Musikhören. Halt da, wo wir einfach in ein Konzert gehen, um unsere Erwartungen erfüllt zu sehen. Ja, ich höre jetzt das, jetzt kommt gleich die Stelle und jetzt kommen gleich die Bläser oder so. Oder jetzt kommt meine Lieblingsstelle und jetzt habe ich das auch gehört. Jetzt habe ich mal wieder Bachs Weihnachtsoratorium gehört oder sonst etwas. Da passiert eigentlich nichts von der Art. Ja, das ist kein Aufhören, das ist fast noch ein Abhaken. Jetzt war ich auch in der Mailänder Skala und habe den Starttenor gehört oder so. Da wird das eigentlich ein Abhaken der To-Do-Liste. Die Kunst wirklich zuzuhören, aufzuhören und sich berühren zu lassen, das ist eine Kunst und die hängt auch nicht nur an uns, die hängt auch an dem Kontext. Ich glaube, wenn die Musizierenden, die Künstlerinnen und Künstler, die dann eben Musik produzieren. Ich glaube, wenn die nicht in einem Resonanzmodus sind, wenn die sich nicht selber berühren lassen von dem musikalischen Geschehen und in dieser transformationsoffenen Haltung sind, dann wird es auch für das Publikum schwer. Also klassische Musik wirklich eben jenseits des Ohrensessels zu hören, ist viel, viel anstrengender. Tatsächlich, ich habe zum Beispiel gesagt, Bruckner-Symphonien finde ich ganz toll. Aber durch eine ganze Symphonie zu hören, habe ich hinterher das Gefühl, ich bin fix und fertig eigentlich. Das ist wahnsinnig anstrengend, wenn man sie wirklich hören will. Aber dafür ist es schon so, dass die Transformationen, die inneren, die man dabei erlebt, anders sind und vielleicht tiefer sind als da, wo ich einfach nur in ein Rockkonzert gehe, weil sozusagen das Geländer fehlt. Ich glaube, die große Leistung der Rockmusik, und das gilt wahrscheinlich auch für Techno oder so, ist, dass es eine Art ontologischer Sicherheit gibt. Die absolute Verlässlichkeit des Rhythmusgerüstes scheint mir irgendwie meine Weltbeziehung insofern zu erden, als ich auf einmal auf sicherem Grund stehe und es ist toll. Und in der klassischen Musik habe ich das Gefühl, ich habe da diesen sicheren Grund nicht. Ja, ich weiß nicht, wo das dahin geht. Da gibt es steile Aufstiege und die Abstürze. Und es ist viel schwerer, sich darauf wirklich einzulassen. Aber wenn es gelingt, das sind vielleicht, wenn man ins Konzert geht, von 10 Mal nur einmal, dann ist es eine Art von Erfahrung, wo die wirklich die in der Erschütterungsqualität vermutlich tiefer ist, ja, die auch in der Transformationsqualität tiefer ist. Da passiert was in einem und mit einem. Und es ist meine ganz große Sorge, auch als Soziologe, dass wir diese Fähigkeit, sich auf diese Weise berühren und verwandeln zu lassen, wirklich verlieren. Und ich glaube, wenn wir sie verlieren, ist es kein Wunder, wenn das Wutbürgertum, die Aggressionsneigung und die Angststörungen zunehmen. Und alles das können wir soziologisch beobachten.
Felix Kubin haben wir in der Lobby des Hotel Supernova hier im Weltraum getroffen. Felix ist ein wandelndes Gesamtkunstwerk der Experimentalmusik. Er verbrennt Mikros, um sich das Geräusch anzuhören. Beethoven und Mozart machen ihn aggressiv. Und wir wollten darüber mal mit ihm sprechen, aus der nötigen Distanz natürlich. Felix, du bist ja Spezialist für Weltall, lebst im Sommer hier auf der Erde und dann den Winter durch hier oben. Und wir wollten mit dir gemeinsam auf die klassische Musik drauf gucken aus dieser Perspektive. Was hörst du denn im All meistens so?
Da höre ich sich überlagernde Signale. Also Intermodulation. Ich habe im Grunde so ein bisschen eine Wahrnehmung wie mit einem alten Weltempfänger, bei dem man versucht, eben auch auf lange Distanz, ne, in der Mittel- oder langen Welle, dann irgendwie Radio Aserbaidschan oder so zu empfangen. Und dann gehe ich so durch die Frequenzen und mich interessieren vor allen Dingen diese Interferenzen zwischen den verschiedenen Stationen. Das fand ich immer schon reizvoll. Die haben irgendwie etwas Beruhigendes.
Ist das so eine Idee, die auch entstanden ist durch den Kontakt mit extraterrestrischen Spezies, den du hier natürlich viel hast?
Ja, da hört man Musik eben, indem man sich ganz, ganz leicht an den Flossen oder an den, sagen wir mal, Sensorspitzen berührt. Das sind ja nicht immer Finger wie bei uns. Ne? Also die Frage ist ja, Klassik ja oder nein oder was soll das? Meine Erinnerung an Klassik früher war so, dass die immer sonntags lief und Sonntag war eh immer so ein Tag, den ich, also jetzt genieße ich den total, finde auch wichtig, dass es einen Tag gibt, wo nicht gearbeitet wird, aber damals war das so der Tag, an dem es so die Aussage gab, sitz still, sei lieb und glücklich, und das möchte man ja nicht als Kind. Also sonntags lief dann morgens immer klassische Musik im Radio und bis heute macht die mich eher aggressiv. Und das Einzige, was mich eher beruhigt, fängt dann so im Mitte 19. Jahrhundert an. Bis spätes 19. Jahrhundert, da fängt die Musik an, die mich dann auch beruhigt. Also ich kann zum Beispiel Beethoven kann ich mir kaum anhören und Mozart kann ich mir auch kaum anhören. Das macht mich, das langweilt mich auf der einen Seite und auf der anderen macht es mich aggressiv. So richtig begeistern tut mich eigentlich die Musik ab dem Impressionismus und dann aber eigentlich wirklich ab dem Expressionismus. Da fand ich mir die Musik dann, das war eine Art von Erregung, die nicht so bürgerlich war, sage ich mal. Mit so verkrampfter Körperhaltung am Kaffeetisch sitzen müssen mit den Tanten und Onkels, sondern das ist so ein Gefühl eher, ich werf den Kaffeetisch um. Ich tobe, ich habe einen Schreianfall. Damit konnte ich mich viel besser identifizieren. Es gab mal diesen interessanten Fall, dass plötzlich, vielleicht war das so um 1 Uhr mittags, das ist jetzt ja auch mittlerweile fast schon skurril, aber da lief dann sowas wie Penderecki im Radio. Und da habe ich dann gesagt, was ist das denn für ein Quatsch? Das ist ja völliger, was ist denn das? Das spielt ja gar keiner. Und da hat mein Vater, der ja sonst immer so diese klassische Klassik dann gehört hat morgens, der hat mir genau erklärt, warum das kein Quatsch ist. Und er hat das so ganz sachlich, er war ja Wissenschaftler, hat das mir so erklärt. Und aber ich war so richtig, Also bestürzt, dass ich dachte, so, was machen die denn? Die klopfen da einfach nur so rum. Das ist, ne? Und das dauerte dann ungefähr 7 Jahre und dann war ich der größte Penderecki-Fan. So. Ich glaube, es ist auch gut, sich neue Musik am Morgen anzuhören. Weil sie einen oftmals in die dramatischen Widersprüche des Lebens hineinstürzt. Denn diese Musik ist ja also aus dem Geist geboren, nicht gefallen zu wollen unbedingt und es einem nicht leicht machen zu wollen, zumindest die klassische Avantgarde, sage ich jetzt mal. Jetzt verändert sich das ja wieder mit der Neoklassik und die ist ja nur noch ein einziges Wellnessbad, da könnte ich ja kotzen die ganze Zeit.
Das Konzert oder so ein Konzertbesuch dann auch so ein Erholungsraum für dich, weil das einfach so ultralinear ist und alle
ja.
In einer Box von A bis Z genau das Gleiche hören und
ja. Ja, das lineare Wahrnehmen eines klassischen Konzertes ist ein Zustand, der zu wenig geschätzt wird, glaube ich, und der auch ein nachhaltiges Gefühl von Glück vermitteln kann. Das hat man eben nicht, wenn man zwischen verschiedenen Kanälen hin und her springt. Und wenn man zwischen verschiedenen einzelnen kurzen Informationsbrocken hin und her springt. Das ist ein Zustand, ein zerstreuter Zustand, der einen nicht so glücklich macht, glaube ich, sondern der für einen Moment, sage ich mal, die Gedanken neutralisiert. Also wie so eine Art Neutralisator. Im Weltraum haben wir ja auch hier hinten, da hinten hinter diesem hinter meinem Plasmakühlschrank. Aber ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile wichtig geworden ist, auch wieder größere Zusammenhänge herzustellen, auch gesellschaftlich. Da merkt man die Zersplitterung auch.
Was mich noch interessieren würde, ist, ob du, weil du ja im Winter da immer viel unterwegs bist und auch eine ganz andere Perspektive einnehmen kannst, was so dein Lebensrat ist, wenn du einen noch geben könntest, jetzt eher für die Erdbewohner, außer Dissonanzen aushalten.
Das ist aber schon mal ganz wichtig. Immer gut eincremen. Ja, und ich habe in letzter Zeit was gelesen über den Müßiggang und über das Schlendern und Bummeln. Und ich glaube tatsächlich, dass das, also es gibt ja sogar eine Wissenschaft über das Spazierengehen, aber das ist eigentlich eine Wissenschaft über das Wahrnehmen. Und ich gehe sehr gerne spazieren, schon seit vielen Jahren. Das habe ich früher nicht gemacht, weil ich glaube, dass eigentlich alles interessant ist. Also jedes Detail kann interessant sein. Es ist ganz egal, ob man jetzt in einer fürchterlichen Neubau-Wohnsiedlung ist mit brutalistischer Architektur oder ob man in einem ganz romantischen Hain entlang spaziert, an dem dann noch irgendwelche schönen alten Häuser stehen und so weiter. Es geht eigentlich immer nur darum, dass man das macht, was ich auch in der Musik mache, nämlich man muss mit den Augen aktiv ja, da gibt es leider kein Wort dafür, aber man muss sozusagen mit den Augen etwas aktiv abtasten. Und das ist der Unterschied für mich zwischen Hören und Zuhören. Also Musik entsteht in dem Moment, wo ich zuhöre. Musik wird meiner Ansicht nach gar nicht mehr definiert dadurch, dass es jemanden gibt, der ausgebildet ist und Musik komponiert, sondern wenn ich diese Hörerfahrung entwickelt habe, dann kann ich mich irgendwo hinstellen und sagen, das, was ich jetzt gerade höre, ist ästhetisch für mich so interessant oder erregend oder erbaulich oder beruhigend oder verbindet mich mit tollen Gedanken, dass ich das als Musik wahrnehme. Und ich glaube, das kann man mit den Augen auch machen. Also man kann eben entweder die ganze Zeit durch die Gegend laufen, so als wäre man halb blind und die ganze Zeit nur aussortieren. Das machen ja auch Menschen in der Großstadt die ganze Zeit, weil sie versuchen, noch sowas wie eine Art eigenen Raum für sich zu behalten, weil sie sich sonst auflösen würden im Kollektiv und in dem ganzen zersplitterten Tumult des Alltags, dass sie sozusagen lernen, wieder mit den Augen Dinge zu streicheln und Dinge zu ertasten. Also, und das kann man machen, indem man sich zum Beispiel auf den Boden legt, im Rasen, das kann man ja auch machen auf einer Verkehrsinsel, und dann kann man sich ganz genau die Details anschauen, die man da sieht. Und das mache ich ja auch aus meiner Kapsel hier oben. Ich sehe ja alles aus der Entfernung, ich sehe ja, wie schön die Erde ist, farblich allein schon, ne? Was für ein Augenschmaus hier im kalten All. Und dann gucke ich mir ganz viele Details an, und wenn ich die nicht genau erkennen kann, dann nehme ich mein Teleskop oder mein Superteleskop. Und dann kann ich mir zum Beispiel angucken, wie du da sitzt gerade und so Gedanken verloren in deinem Ohr spielst oder da was aufschreibst. Aber ich kann mir die ganzen Details alle anschauen und sie wie eine Art Augenmusik wahrnehmen. Also eine Art optische Musik. Und ich glaube, das ist etwas, was ich den Menschen auf der Erde mitgeben möchte, dass sie diese ganzen Dinge, die man als Kind als etwas Neues entdeckt, wieder mit so einer gleichen Begeisterung oder so einem Staunen wahrnehmen und das nicht als selbstverständlich hinnehmen.
Das war die erste Folge von Des Pudels Kern, und wir machen nächstes Mal weiter mit der Bratschistin Tabea Zimmermann und dem Aikido-Meister Rüdiger Keller.
Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse und wollen noch herzlich unseren Partnern danken. Das sind die Kölner Philharmonie, das Konzerthaus Dortmund, der Heidelberger Frühling, das Mozartfest Würzburg, die Ludwigsburger Schlossfestspiele, das Anneliese Brost Musikforum Ruhr und der WDR 3.